Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer unseres 2040 Podcasts. Herzlich willkommen. Ich bin Malte Heine, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg und freue mich heute zu einem ja wirklich spannenden Thema zu sprechen. Heute wollen wir uns mit den Themen New Work und Female Leadership beschäftigen. Sachen, die, glaube ich, universal sind in jedem Unternehmen, jeder Organisation, auch bei uns in der Handelskammer natürlich. Mag man kaum glauben, dass so eine traditionelle Handelskammer sich mit diesen Fragen beschäftigt. Aber klar ist natürlich, wir brauchen die besten Ideen für den Standort und deswegen brauchen wir auch die besten Arbeitsformen dafür und eben vor allem verschiedene Perspektiven und gemischte Teams, weswegen wir uns mit diesen Fragen sehr intensiv beschäftigen und das nicht nur in unseren, ja, in den Strukturen selber in der Geschäftsführung, sondern auch insgesamt in den Gremien, Ausschüssen und im Plenum, wo wir immer gucken wollen, dass wir alle Perspektiven des Standortes für das Gesamtinteresse hier mit ermitteln. Wie das andere Institutionen machen und was wir vielleicht auch lernen können, was ihr lernen könnt, darüber möchte ich heute sprechen mit unserem heutigen Gast. Sie ist seit Ende 2020 Gründerin und Herausgeberin des Strive-Magazins, dem ersten Wirtschaftsmagazin aus Frauenperspektive. Davor war sie bereits als Sängerin, Politikerin und Unternehmerin mit einer Personalberatung hier in Hamburg tätig. Also eine wirklich abwechslungsreiche Vita, aus der sie uns sicher viel berichten wird. Ganz herzlich willkommen, Katharina Wolf.
Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank.
Ja, ich glaube, es wird eine spannende Folge. Ich freue mich auch sehr drauf, weil wir nämlich, das ist eine spannende Vita. Du hast ja wirklich beeindruckend. Du warst mal Sängerin und warst bei Carmen Nebel im Fernsehgarten. Ne?
Unter anderem, ja.
Erzähl uns was drüber. Ja.
Carmen Nebel und Fernsehgarten sind zwei unterschiedliche Dinge. Da war ich bei beiden. Aber Carmen Nebel hat eine große Show und der Fernsehgarten ist ja auch eine große Show. Mhm. Immer wieder sonntags, um jetzt mal alle Programme durchzugehen. Das habe ich so gemacht zwischen 16 und 26. Da war ich ein Schlagerduett mit meinem Vater zusammen.
Ah, wie cool. Ja. So, und dann war es so langweilig, ein bisschen in die Politik gegangen. Warst in der Bürgerschaft für die CDU?
Und hast genau, mittlerweile kein Mitglied mehr, aber damals saß ich für die CDU in der Hamburgischen Bürgerschaft, genau.
Okay, und wie ähnlich sind sich Politik und Entertainment, ne?
Ach ja, es gibt Parallelen, es gibt aber auch ganz große, also viel Show wird bei beiden gemacht,
okay.
Viel gelogen wird auch bei beiden, viel hinterm Rücken von anderen wird auch gemacht.
Mhm.
Aber inhaltlich ist es schon sehr unterschiedlich. Also in der Bürgerschaft dreht sich alles um Themen. Es dreht sich, oder es sollte sich zumindest, vor allen Dingen um die Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Stadt oder des Landes drehen, für die wir Dinge machen. Das wären die Zuschauer und Zuschauerinnen quasi vor dem Fernseher. Die sind natürlich viel weiter gefühlt noch weg. Man hat noch eine viel größere Reichweite natürlich im Fernsehen und so. Deswegen, ich habe, glaube ich, in all meinen Stationen immer ganz viel auch für das Folgeleben mitnehmen dürfen. Deswegen habe ich jetzt so das Gefühl, so meine ganzen Stränge, ich habe ja noch ein bisschen mehr gemacht in meinem Leben, führen jetzt so zusammen. Also der rote Faden meines CVs lässt sich für manche, glaube ich, jetzt erst rückblickend erkennen, weil man beim Singen, aber also beim Entertainment, sage ich mal, aber auch in der Politik oder bei der Personalberatung jetzt beim Verlag und so, es gibt so immer so rote Fäden, die sich durchziehen, wie B2B, die Customer Centricity-Denke, Content Creation habe ich immer gemacht, ob das ein Podcast war, ob das eben die Reden waren oder eben die Schlager selber zu schreiben. Und so, von daher gibt es schon viele Parallelen.
Ja, sehr gut. Ja. Und der rote Faden hat dich jetzt hier hingeführt. Du hast dann gegründet. Ja?
Genau.
Und zwar einen Verlag. Ja. Und
genau.
Das ist natürlich auch mal spannend, kommen wir da noch zu sprechen. Und deswegen einmal so die Frage hier, wo wir sind, eher Print oder online? Was ist
absolut
dich?
Print.
Ja?
Ja, ich glaube, dass Print im News-Bereich die besten Zeiten schon gesehen hat. Also ich glaube, da wird das immer weiterhin zu digital shiften. Ich glaube, dass wir irgendwann News nur noch schnell und meistens auf dem Handy, glaube ich, konsumieren werden.
Mhm.
Ich glaube immer noch ganz stark daran, dass Bücher und Zeitschriften in Print gelesen werden. Also alles, was hochwertig erstellt ist oder Coffee Table Books oder so. Ich glaube, dass das eher wie so eine Art It-Piece ist. Also die Strive tragen viele wie so ein Accessoire tatsächlich irgendwie mit sich mit.
Mhm.
Und zeigen das eben auch gerne, posten es gerne und so weiter. Deswegen, das ist ein richtiges Produkt.
Okay.
Und ich sage immer, ja, ich habe einen Verlag, ich habe eine GmbH gegründet. Das nennt man dann Verlag, nur weil wir ein Magazin rausbringen. Aber ansonsten, ich sage immer, wir sind ein E-Commerce-Startup, weil ob du eine Kerze oder einen Schuh oder ein Magazin verkaufst, ist erstmal in erster Linie gar nicht so verschieden. Ist alles E-Commerce. Du hast ein bisschen unterschiedliche Produktion und ein bisschen unterschiedliche Distribution. Aber ansonsten sind wir im Online-Vertrieb zum Beispiel genauso aufgestellt wie jeder andere E-Commercer.
Okay. Aber ich meine, du hast gegründet 2020. Mhm. Mitten in der Corona-Pandemie. Zu Beginn da nicht ja noch. Ne?
Ja.
Und atypisch. Ja? Wie kommt man auf die Idee, mitten in Corona zu gründen? War es ein lang gehegter Traumplan oder eine Spontanentscheidung? Ne?
Ja, ich habe immer so 10-Jahres-Rhythmen irgendwie in meinem Leben. Ich habe 10 Jahre Schlager gemacht, 10 Jahre Politik und ich war schon im 13. Jahr D-Level meiner Personalberatung. Okay. Mhm. Und habe schon so seit 2019 gemerkt, so irgendwie muss ich mir mal Gedanken machen, will ich das für den Rest meines Lebens machen, will ich da was Neues mit reinbringen und so weiter oder will ich irgendwas parallel machen. Aber gereicht hat es noch nicht ganz. Also das ist jetzt weder finanziell gemeint noch irgendwie vom Erfolgsfaktor her, sondern wirklich, ich liebe es zu lernen, ich liebe es, mich weiterzuentwickeln und neue Dinge zu machen, neue Dinge auszuprobieren. Ich bin wirklich Typ Gründerin und nicht Typ Managerin.
Okay.
Und und dann hatte ich durch Corona ein bisschen Zeit, weil natürlich auch meine Auftraggeber bei der Personalberatung fast alle gesagt haben, warte mal ganz kurz, wir wissen gar nicht, was uns hier erwartet und so. Wir hatten so 3 Monate wie so Vakuum. Mhm. Und da hatte ich schön Zeit, mir Gedanken zu machen, what's next? Was will ich denn eigentlich mit den nächsten 10 Jahren meines Lebens so ungefähr anfangen? Mhm. Und ich hatte auf der anderen Seite ganz viel Zeit mit dem Team in der Personalberatung, die so richtig fit zu kriegen, dass die eigentlich fast von alleine laufen. Mhm. Also habe ich nur noch die Sales-Aufträge quasi mit reingenommen, war am Anfang und am Ende mit dabei und habe dann eben überlegt, was möchte ich dann machen? Und Content Creation, wie gesagt, grob gesprochen, war immer schon, das ist eine gute Mischung aus Inhalt und Kreativität, deswegen wollte ich gerne was in der Richtung machen.
Und jetzt Strive, Wirtschaftsmagazin aus Frauenperspektive, war das eine systematisch abgeleitete Sache? War das ein eigener Wunsch zu sagen, Mensch, mir fehlt das, ich brauche so ein Magazin, wie entsteht das? Oder Marktforschungsergebnisse?
Also der erste Impuls war ein absolut emotionaler, nämlich mir fehlt so ein Magazin und ich habe mich gefragt, warum macht das eigentlich niemand? Und dann habe ich angefangen, Gespräche zu führen und habe wirklich hanebüchende Antworten bekommen im Jahre 2020. Mhm. Warum ein Wirtschaftsmagazin, was explizit für Frauen geschrieben wird, eben warum es das nicht gibt, sowas wie, mit Frauen in der Wirtschaft kannst du ja kein Geld verdienen, da steckt nicht genügend Kaufkraft dahinter. Mhm. Zielgruppe nicht erkannt, würde ich sagen. Zielgruppe gerade überhaupt noch.
Ja. Gibt ja durchaus ein paar.
Ja, gibt durchaus ein paar, auch mit ganz guten Gehältern. und das Zweite war, dass sie gesagt haben, machst du 1, 2 oder 3 Magazine, hast du alle wichtigen Frauen in Deutschland gezeigt und was machst du dann? Und da wusste ich, ich kann in keinen anderen Verlag reingehen mit der Idee und darf mich vielleicht irgendwie entweder mache ich es ganz oder gar nicht und dann mit eigenem Verlag bzw. eigener GmbH. Mhm. Und so habe ich dann irgendwann gegründet und habe 5 Business Angel angesprochen, die mich dann am Anfang ein bisschen mit unterstützt haben. Von denen habe ich nicht viel Geld bekommen am Anfang, aber eben viele Kontakte. Also Paul Schwarzenholz zum Beispiel, ehemaliger Flaconi-Gründer, hat mir in die Beauty-Industrie, zu der ich noch gar kein richtiges Intro hatte, hat mir überall in die Beauty-Industrie, dass wir Anzeigen dort bekommen haben und so weiter, viele Intros gemacht. Teig Müller von About You ist beteiligt bei uns, ist Lead-Investor. Mhm. Der hat einfach, mit dem habe ich immer ganz viel Sparring gemacht in Sachen E-Commerce. Ich habe ja vorher eine Beratung gemacht und kannte viel, aber habe selber noch nie ein E-Commerce-Startup geleitet. Ja. Deswegen, da waren die ganz, ganz wichtige und tolle Sparringspartner. Donata Hopfen ist bei uns mit an Bord, die mir einfach viel Verlags-Know-how auch mitgeben konnte.
Ja, auch in der Sportwelt, die ja durchaus
männlich
dominiert.
Ja, absolut.
Ja, spannend. Ich meine, du hast das Stichwort Netzwerk angesprochen. Und das ist, also in unserer Beobachtung ist es immer noch so, wir haben ja eine Handelskammer, also wir haben ja ganz, unsere Produktpalette ist breit, ja, die bieten wir auch an, jetzt mal egal, welchen Hintergrund hat und ob es Unternehmerinnen oder Unternehmer ist, ja erstmal sozusagen für uns gar nicht entscheidend, sondern wir bieten diese Dienstleistungen auch mit an. Trotzdem beobachten wir auch mal den Bedarf, dass wir gerade für Unternehmerinnen vielleicht auch mal eine gezieltere Ansprache brauchen und irgendwie nochmal die gesondert irgendwie einfach an unsere Produkte mit ranführen müssen. Und insofern gibt es nach wie vor einen großen Bedarf, auch nach Unternehmerinnen-Netzwerken, beobachten wir auch. Aber gibt es aus deiner Sicht irgendwie so ein das zentrale Netzwerk in Hamburg für Unternehmerinnen oder bundesweit? Wie sieht dein Netzwerk aus? Kannst du da ein paar Tipps geben, wo man sich engagieren könnte?
Ja, seit 2 Monaten kann ich dir sehr genau sagen, bei welchem Netzwerk man Mitglied werden sollte, nämlich bei unserem. Wir haben vor 2 Monaten announced, dass wir jetzt im April gelauncht haben, das Powerhouse.
Okay.
Wir wurden aus unserer Community gebeten, dass wir ein Netzwerk gründen, um eben all die tollen Menschen, die so in unserem Strive-Kosmos, nenne ich es mal, drin sind, dass wir die irgendwie auch alle bündeln und dass man da mehr Zugriff drauf hat. Und dann habe ich lange überlegt, weil ich so ungerne Produkte baue, die es schon gibt. Also Just Another Female Network oder Just Another Network wäre nicht mein Ding gewesen. Und das hat deswegen ein bisschen gedauert. Ich sage das immer so, bei der Produktentwicklung sind es für mich so Datenpunkte, da zusammenzubekommen. Und wir machen es tatsächlich nicht all female, sondern 50-50. Weil es in Deutschland immer noch fast, also zumindest kein mir bekanntes Netzwerk gibt, was wirklich 50-50 ist. Es gibt viele Netzwerke, wo du als Mann und als Frau reingehen kannst. Es gibt viele Netzwerke, wo nur Frauen drin sind. Aber wenn du ein beidgeschlechtliches Netzwerk hast, hast du fast immer 80 oder 90% Männer. und du bist fast immer eine der wenigen Frauen am Tisch. Und wir wollen das tatsächlich wirklich 50-50 machen, sodass wir auch sonst Aufnahmestopp bei einem Geschlecht zur Not machen. Und wir haben so eine Art Concierge-Service aufgebaut oder bieten wir an. Das heißt, wir haben alle Themen, die wir alleine nicht geklärt kriegen. Also als ich Strive zum Beispiel angefangen habe, haben mir alle gesagt, du musst einen Automotive-Kunden, Anzeigenkunden im Heft haben, sonst nimmt dich niemand ernst. Nun hatte ich aber in meiner Personalberatungszeit nie mit einem Automotive-Kunden gearbeitet. Ich wusste aber, wen ich fragen muss, der mir ein Intro machen kann, und dann hatte ich die Anzeige. Ich dachte, alle Netzwerken so. Tun es aber gar nicht alle, weil nicht alle so ein hochkarätiges Netzwerk haben, das bei mir natürlich ganz viel durch meine vorherigen Stationen kommt. Personalberatung, Irrsinn, was für ein Netzwerk man da aufbaut, aber klar auch in der Politik. Und genau das wollten wir eben, dass, oder ich habe verstanden, dass das viele noch nicht können oder auch viele sich schwer tun, dann ja um Hilfe zu bitten eigentlich. Ja? Man sagt dann ja, kannst du mir ein Intro machen, kannst du mir helfen? Gerade Frauen tun sich ganz besonders schwer, irgendwie um Hilfe zu bitten, weil man.
Woran liegt das?
Ich glaube, weil das so ein Gefühl ist von, dann bin ich noch kleiner oder dann bin ich das Opfer oder irgendwie glaube ich, dass das gefühlt eher kleiner. Ich hatte damit nie ein Problem, deswegen kann ich nur mutmaßen. Aber deswegen haben wir gesagt, dann sind wir als Drive Cosmos jetzt eure Anlaufstelle, um genau das zu machen. Du hast ein Problem, einen Investor zu finden oder eine Investorin, oder du möchtest eine Female Speakerin auf deinem Event, oder du möchtest mehr Sichtbarkeit oder whatever, ja, oder eine weibliche Aufsichtsrätin, weil, ne, und so weiter. Diese Fragen landen eh alle bei mir. Ich habe letztens, hat mich aus Politik oder eine befreundete Unternehmerin angerufen, dass sie in der Politik eine Position angeboten bekommen hat. Und ob ich ihr nicht sagen könnte, soll sie das jetzt machen oder nicht. Das sind so die Fragen, mit denen ich eh angerufen werde. Und das haben wir jetzt einfach nur institutionalisiert und professionalisiert quasi, wenn man so will. Das nennt sich das Powerhouse. Und da stecken wir jetzt gerade, das ist unser großes neues Produkt 2025, alle unsere Energie rein, neben den Produkten, die ja von Strive schon laufen.
Ja, super. Wir werden vielleicht auch nochmal anzapfen, weil wir stehen vor leichten Herausforderungen in der Kammer. Wir haben bei uns Gremien, ja, also das Plenum, wo sozusagen das Parlament der Wirtschaft aus allen Perspektiven sozusagen dann ein Mitgliedsunternehmen quasi von uns spiegelbildlich beleuchtet wird in die Themen, die wir arbeiten. Ja, also das ist natürlich die gesamte Bandbreite der Hamburger Wirtschaft. Und wir hatten jetzt gerade Wahlen dafür, dieses Plenum. Es war natürlich ein Anliegen, auch möglichst viele weibliche Unternehmensvertreter da eben hinzukriegen, da rein. Wir haben mal geguckt bei uns in den Mitgliedsdaten. Wir haben 180.000 Mitgliedsunternehmen und bei uns sozusagen immer Geschäftsführung, Inhaber, die überhaupt nur gewählt werden dürfen. Und das sind nur 25% unserer Mitglieder sind sozusagen passiv wahlberechtigt weibliche Unternehmerinnen. So, und das ist natürlich eine Herausforderung, wenn wir eigentlich sagen, wir wollen Perspektive 360 Grad Gesamtinteresse der Hamburger Wirtschaft irgendwie vertreten. Insofern haben wir große Anstrengungen unternommen und haben 30% jetzt bei uns im Plenum, was erstmal relativer Fortschritt ist dann dabei. Aber insofern, wenn du Empfehlungen hast, let's talk. Ja,
aber das ist tatsächlich, ich glaube, dass man sehr doll, also zum einen erstmal toll, dass ihr das gemacht habt, ja, weil es gibt immer eine gleich qualifizierte Frau für alles in Deutschland. Gibt es genauso viel gleich qualifizierte, vielleicht nicht in jedem Gebiet, weil Frauen sich für andere Themen interessieren und so, aber eine gibt es mit Sicherheit, ja, und ich glaube auch immer mehr. Und dann die Anstrengung zu gehen, zu sagen, nee, wir geben uns mit den 25% eben nicht zufrieden. Man könnte jetzt auch sagen, wieso 25% ist so super, im DAX sitzen weniger. Mhm. Ja, so, und das ist eben so, wenn man sich die Mühe gibt, glaube ich, dann ist es doch okay, wenn man von 25 auf 30, vielleicht seid ihr beim nächsten Mal bei 35% und so weiter. Ne? So, also ich glaube, da nicht locker zu lassen, gerade jetzt, wo es dank Trump und all den anderen Idioten auf dieser Welt wieder so eine Rückwärtsrolle für die Frau eigentlich in der Gesellschaft gibt, finde ich das ganz wichtig, eben genau dahin zu gehen und zu sagen, nee, wir lassen nicht locker.
Mhm. Ich glaube, jetzt ja, vielen Dank erstmal, genauso denken wir auch langfristig, und der zentrale Hebel ist eigentlich, Unternehmensgründung zu forcieren. Eben auch dann Frauen zu motivieren, zu gründen. Und wir haben das nochmal nachgeschaut hier. Wir haben 2024 wurden weniger als 30% der Unternehmen von Frauen gegründet. Ja? Mhm. Schade, ja, weil das natürlich der Pool ist, der nachwächst. Jetzt mal aus unserer Perspektive, aber insgesamt. Hast du eine Idee oder was sagt dein Netzwerk? Wo kommt dieses Ungleichgewicht eigentlich her?
Also ich habe, wie man weiß, gegründet, von daher, ich kann auch immer nur mutmaßen, beziehungsweise das oder meine eigene Meinung oder das, was ich erlebe, so hingeben. Ich glaube, dass tatsächlich die Zielgruppe Frau, ja, die tickt anders beim Kaufen, die tickt anders beim Gründen, die tickt einfach bei vielen Dingen anders. Und ich glaube, man muss sich ganz viel damit beschäftigen. Ihr werdet ja auch zum Beispiel wahrscheinlich gefragt haben, die Frauen, die ihr da schon habt, oder die noch nicht aktiv sind, warum wart ihr bisher noch nicht aktiv? Und meistens ist es ein Zeitthema. Mhm. Oder dass man sich irgendwie nicht enabled fühlt oder dass man sich nicht traut oder dass man, weiß ich nicht, ich gehe auch nicht so gerne zum Beispiel auf Events alleine, wenn ich nicht weiß, kenne ich da jemanden oder nicht. Deswegen bin ich immer dankbar über alle, die eine Gästeliste.
Geht mir aber auch so.
Genau, so, also das glaube ich. Ich glaube auch in vielen Punkten gibt es überhaupt nicht diese Männer-Frauen-Unterscheidung oder so. Aber ich glaube schon, dass es sich Sinn macht, mit der Zielgruppe Frau zu beschäftigen. Und ich glaube, beim Gründen ist eins der, also zumindest wenn man über die großen Gründungen spricht, Frauen gründen ein bisschen anders, weil sie andere Geschäftsmodelle wählen. Mhm. Guck dir Strive an. Strive war von vornherein klar, das wird kein VC-Case, also kein Venture Capital Case, sprich kein innerhalb von 7 Jahren idealerweise verkauft für ein Multiple von 10. Das ist ja das, was die VC-Fonds am liebsten alle hätten. Ein Unternehmen, wo sie jetzt rein investieren, was irrsinnig skaliert und nach 7 Jahren können sie dann mit dem Fondsabschluss, sag ich mal so. Das gibt unser Geschäftsmodell gar nicht her. Ja, dieses Riesenwachstum gibt es nicht her. Wir sind ein profitables Unternehmen oder zumindest plus minus null. Manchmal profitabel, manchmal plus minus null, aber immer nicht minus, immerhin.
Ja. Mehr geht immer. Ja.
Mehr geht immer. Aber bei den vielen Verlagen und Zeitschriften, die pleite gehen, bin ich schon ganz froh, dass wir letztes Jahr nur plus minus null rausgegangen sind, tatsächlich. So, und das ist ein Geschäftsmodell, was nicht in dem Maße skalierfähig wäre, dass es ein VC-Case wäre. Mhm. Die VCs gucken aber auch immer nur auf diese Cases. Und ich glaube, wenn mehr Business Angel, wie hätte ich jetzt Tarek und Donata und alle aus meinem vorherigen Leben schon nicht gekannt, hätten die bei mir auch nicht investiert. Und ich glaube, Frauen müssen A, sehr frühzeitig mit den richtigen Leuten in Kontakt kommen und B, eher mit Business Angeln als mit VCs, weil die VCs meistens auf Cases gucken, in die Frauen zumindest alleine nicht gründen. Es gibt ja Gott sei Dank immer mehr tolle Co-Founderinnen auch von ganz großen Tech-Companies und so weiter. Da könnten wir jetzt viele, viele Namen nennen. Aber damit Frauen alleine, also ich bin ja nun auch noch Solo-Gründerin, damit Frauen alleine gründen, meistens sind es andere Geschäftsmodelle, die eher eine Selbstständigkeit sind als Unternehmertum quasi. Es gibt ja fast genauso viele Frauen, glaube ich, ich habe keine akute Zahl, aber ich glaube, es gibt fast genauso viele weibliche Freelancerinnen wie männliche.
Mhm. Okay.
Da verändert sich es dann wieder.
Ja gut, also ich meine, die unternehmerischen Herausforderungen sind ja eigentlich identisch, ist mal völlig geschlechtsunabhängig. Ich muss irgendwie Absolut. Geld bekommen, ich muss Absolut. Einen Vertrieb aufbauen, ich brauche Personal, ich brauche eine Büroausstattung und muss Marketing, muss investieren. Also das, eigentlich sind die Themen ja sozusagen immer gleich, nur es ist vor allem eine Kommunikation, ja, also vor allem die Ansprache nochmal anders dann dazu zu gestalten. Ja, das ist auch das, was wir so gespiegelt kriegen, ne? Und das, glaube ich, auch eine wichtige Aufgabe für viele Institutionen, Verbände auch reinzugehen, genau diese Aufgabe mit zu übernehmen. Womit wir eigentlich so ein bisschen allgemein auch bei Hamburg als Gründungsstandort sind. Ja, mit deiner Perspektive, sozusagen auch aus Politik, aber vor allem jetzt als Gründerin selbst und mit deinen ganzen Gesprächen, Netzwerken, die du hast. Wie bewertest du Hamburg als Gründungsstandort? National, international im Vergleich, wärst eine Schulnote für uns oder sowas?
Ich habe eine 1 und eine 6, würde ich sagen. Eine 1 und eine 6, vielleicht eine 2 und eine 5 oder so.
Okay.
Vielleicht sogar eine 1 und eine 5. Also als Lebensstandort. Und was erlebe ich gerade? Ich bin jetzt 41 und habe, sage ich mal, Freunde zwischen wahrscheinlich meistens zwischen 30 und 50. Von denen ziehen jetzt ganz viele nach dem ersten Kind, nach dem zweiten Kind, die in Berlin gegründet haben, die dort ihren Job gemacht haben, ziehen nach Hamburg und machen ihr Geschäft hier weiter. Und entweder das Team bleibt dort sitzen oder sie machen das Ganze remote.
Was uns wieder zu diesem oft zitierten Satz in diesem Podcast, auch schon in früheren Editionen, führt: Wenn du ein Startup gründen willst, geh nach Berlin, aber zum Geld verdienen, geh nach Hamburg.
Genau. Und das ist das, wo ich immer sagen würde, da hat Hamburg totale Vorteile. Ich bin nun totale Hamburg-Loverin. Ja? Ich bin nie aus dieser Stadt, ich war immer viel unterwegs, aber habe nie irgendwo anders lange gelebt. Ja? Weil ich finde, diese Stadt hat alles, was man braucht, um gut zu leben. Mhm. Man kann hier auch sehr gut gründen und was ich erstaunlich finde, ist, dass, und das ist das, wo früher wahrscheinlich Hamburg früher eine 5 oder eine 6 gekriegt hätte und immer besser wird oder Berlin immer schlechter als Beispiel, was Löhne angeht zum Beispiel, also Gehälter unterscheiden sich kaum noch. Ich kann jetzt nur die Startup-E-Commerce-Bubble beurteilen richtig gut oder Digital-Bubble, unterscheiden sich kaum noch, obwohl die Lebenshaltungskosten in Berlin immer noch ein bisschen geringer sind, aber auch da wird es teurer, dafür ist es viel schmuddeliger und so weiter. Es ist halt zentraler. Das ist das, wo ich Hamburg immer noch Minuspunkte geben würde. Die Berliner Community kennt sich ganz gut untereinander. Da bist du schnell, wenn du ein Startup gründest bei dem nächsten VC und da macht dir jemand ein Intro und so weiter. Die kennen sich untereinander besser. Mhm. Die schnacken aber auch manchmal mehr, als dass sie arbeiten. Das ist genau das, was du gesagt hast, in Berlin gründet man und in Hamburg. Wenn du Leute kennenlernen willst, wenn du ein Netzwerk aufbauen willst, bist du in Berlin besser aufgehoben. Mhm. Willst du irgendwie seriös Geld verdienen, bist du im Zweifelsfall in Hamburg besser aufgehoben. Dafür hast du dann, das hat alles Vor- und Nachteile eben, ne?
Ja, schon. Ich dachte, du wolltest die Eins eigentlich für die Gründungsberatung der Handelskammer Hamburg vergeben.
Ja, habe ich so, aber nie genossen, Netzwerk, deswegen kann ich es nicht beurteilen.
Dann wird es mal Zeit. Also auch jetzt fürs Netzwerk, für die Weiterentwicklung. Wir haben in allen Lebensphasen, kleiner Werbeblock unsererseits, Beratungsleistungen, Netzwerkangebote und lade dich herzlich ein, nochmal auf einen Kaffee zu uns, dass du sozusagen in den Genuss kommst.
Die Angebote mal angucken.
Internationalisierung, die wir da haben und so. Aber vielleicht auch nochmal so, das sind natürlich, glaube ich, sehr die konkreten Sachen, gerade Netzwerk gucken, wie kriege ich Zugang zu Kapital. Gibt es aber auch politische Rahmenbedingungen, wo du sagst, da muss noch was verbessert werden in Hamburg?
Oh Gott, also so viel, ja. Mhm. Also das ganze Thema Bildung, das ist ehrlicherweise kein Hamburg-Problem, das ist ein Föderalismus-Problem, ja, dass wir irgendwie so unterschiedliche Bildungsstände in unterschiedlichen Bundesländern haben, dass wenn man in Hamburg zur Schule geht, man teilweise schief angeguckt wird, wenn man auf Leute in München trifft und so weiter, dass du mit den Kindern eigentlich das Bundesland kaum wechseln kannst, wenn sie in der Schulzeit drin sind und so weiter. Also deswegen glaube ich, das ist eher, man könnte total viel, ich finde, Hamburg ist ein bisschen das zweite Berlin geworden, was Baustellen angeht, es nervt tierisch, ja. Also deswegen, ich könnte ganz viel, also ich glaube, wenn man gründen will und eine gute Idee hat und ein gutes Produkt hat, ist es ehrlicherweise völlig egal, in welcher Stadt du gründest. Mhm. International ist nochmal ein bisschen was anderes, kann ich auch überhaupt nicht beurteilen, aber dann ist fast egal, ob du in Hamburg oder in Berlin gründest, du musst halt am Ende deinen Job machen, deine Hausaufgaben machen.
Du brauchst Kunden.
Genau, und die sitzen im Zweifelsfalle nie nur in einer Stadt, es sei denn, du hast ein lokales Geschäftsmodell, aber bei mir saßen meine Kunden immer bundesweit verteilt und dann ist völlig egal, ob ich in Hamburg oder in Berlin saß oder whatever, dann suche ich mir die Stadt aus, in der ich am liebsten leben möchte und das ist dann wieder Hamburg.
Ja, sehr gut, ja, das, also so für eine Lebensqualität punkten ist schon mal ein Punkt.
Total.
Ist bei euch im Geschäftsmodell, sind das eigentlich dann Schritte jetzt anstehen wie Internationalisierung?
Nee. Also wir sind in dem ganzen deutschsprachigen Raum sind wir gut vertreten, also auch Schweiz, Österreich, Luxemburg. Das macht tatsächlich, also eine Zeitschrift einfach nur auf Englisch zu übersetzen, macht keinen Sinn, weil der Content ist für den deutschsprachigen Raum. Also schon Österreich, Schweiz ist manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen haben wir sehr viele interne Quoten von mindestens 30% Männer im Heft, mindestens 50% Frauen, mindestens eine oder einen österreichischen oder Schweizerin oder so mit im Heft, People of Color und so weiter. So. Und deswegen, da achten wir auch immer drauf, dass wir das nicht vergessen. Mhm. Denn am Ende willst du, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber brauche keine Zeitschrift, wo ich nur über US-amerikanische Unternehmerinnen und Unternehmer was lese. Mal dazu, cool. Mhm. Aber die Inhalte sind schon sehr doll für Deutschland aufbereitet. Deswegen würde es keinen Sinn machen, das einfach nur zu übersetzen. Und alles andere wäre viel zu viel Aufwand.
Ja gut, okay. Aber man braucht halt noch Ziele.
Am Ende kann man das alles durchrechnen. Ja. Ich glaube, wenn man es durchrechnet, geht die Excel unten rechts, steht keine schwarze Null oder
okay, nee, dann macht es keinen Sinn. Ne? Nee. So, aber was natürlich immer wichtig ist, wir würden auch gerne mal diesen Themenkomplex New Work beleuchten bei euch. Du hast in Corona gegründet, alle haben darüber gesprochen, Homeoffice, New Work in aller Munde und wir müssen ganz neu uns hier zusammen raufen, was die Arbeit angeht, Digitalisierung. Wie sind da deine Erfahrungen in deinem Betrieb? Welche Skills brauchen Führungskräfte und was sind da so deine Tipps vielleicht auch in Erfahrung für unsere Hörerinnen und Hörer?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass man so ein bisschen so das Groundwork hat. Also wir haben ein Weiterbildungsprogramm, nennt sich Becoming CEO, was 5 Module hat, die alle fürs Leadership sehr wichtig ist. Das ist Leadership per se, also Selbstführung und Teamführung. Das ist Kommunikation sehr wichtig, Strategie. Und die 2 letzten sind eigentlich fast die wichtigsten, nämlich Verhandeln und Finanzen. Mhm, also eine eigene P&L stemmen
also
können, wirklich.
Hardcore
genau,
betriebswirtschaftlich.
Genau, und ja? Das meine ich mit das ist das Groundwork, was man, glaube ich, mitbringen muss. Finanzen im Griff haben, andere Optionen gibt es nicht. Man muss keinen, also ich bin bis heute nicht die beste Freundin von Excel, ja. Also ich kriege 2, 3 Formeln hin, aber ich bin jetzt kein Junkie. Aber darüber, eine Excel ermöglicht mir verschiedene Modulationen ich kann Liquiditätsplanung machen und so weiter. Ne? Verhandeln auch, man verhandelt immer, man verkauft den ganzen Tag, egal ob sich seine Dienstleistung, also sich, wenn man selber die Dienstleistung ist. eine Dienstleistung, ein Produkt oder whatever, man verkauft eigentlich fast den ganzen Tag. Ich bin jetzt hier im Podcast, das mache ich auch gerne euch zuliebe, aber auch, weil ich ja meine Geschichte erzählen will. Also verkauft man eigentlich immer und da sollte man sich Gedanken drüber machen. Und dann sind es aus meiner Sicht fast nur noch Soft Skills. Aber ganz andere als früher, nämlich viel wichtiger Durchsetzungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Flexibilität. Ja, wir reden alle immer von agilem Arbeiten. Ich würde sagen, 98% der Firmen da draußen arbeiten nicht agil. Die denken aber, dass sie agil arbeiten und flexibel arbeiten oder sie haben ein anderes Tempo bei der Agilität. Merken wir zumindest bei den Leuten, die zu uns kommen, dass das meistens bei uns immer ziemlich overwhelming ist.
Und nur Sneaker tragen macht keine
nur
Agilität
Sneaker
aus,
tragen
ne?
oder auch ein Kanban-Board macht noch keine agile Arbeitsweise aus. Ja? Also von daher glaube ich, dass sich das total verlagert hat hin zu den Soft Skills. Viel Selbstführung. Wenn ich überlege, wie häufig ich unfassbar genervt bin, ja, von irgendwas, was nicht funktioniert, die ganze Welt da draußen funktioniert gefühlt weniger als noch vor Corona, also im Sinne von Zuverlässigkeit und keine Ahnung was. Und da Resilienz, ein Riesenskill.
Wie gehst du damit um?
Kommt auf den Tag an. heute Vormittag war nicht so ein guter Tag.
Okay.
Wenn zu viel auf einmal kommt, das ist immer das. Ne? So, wenn irgendwo, wenn eine Sache passiert und da ist irgendwas nicht zuverlässig oder sonst irgendwas, gar kein Thema. Aber wenn, und das ist ja das Gemeine, wenn ich ein Team aus 10 Leuten da sitzen habe und jeder macht einen Fehler, hat jeder nur einen Fehler gemacht. Aber bei mir kommen 10 an. Ja, und deswegen meine ich, da muss man als Führungskraft dann runterregulieren, um den Druck nicht weiterzugeben. Ist mir heute nicht besonders gut gelungen zum Beispiel. Dann sage ich aber auf dem Team, hey Leute, ich weiß, ich klinge total genervt. Das liegt gerade nicht an dir persönlich oder sonst irgendwas. Heute ist echt leider ein beschissener Tag und ich bin leider nur ein Mensch. Und heute kriege ich es nicht gut hin. Ich kriege es in 95% der Fälle, würde ich sagen, kriege ich es gut weggeatmet und 5% nicht. Und da mache ich es einfach transparent. Das ist auch ein Skill. Transparenz und Ehrlichkeit, glaube ich, ist etwas, was Leute eher dazu bewegt, einem zu folgen und bei einem zu bleiben, als
und auch eine menschliche Komponente zu haben. Ne?
Auch eine menschliche Komponente zu haben, genau.
Ja, bei der Taktung, die überall ist, klar, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Eine Facette, die auch immer spannend ist, du hast diese Unsicherheit draußen angesprochen und beobachten wir immer wieder, also es gibt ja auch Umfragen, Statistiken, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertrauen ihrem Geschäftsführer, Geschäftsführerin, CEO mehr als Politik, ja, als Institution. Ne? Insofern auch sozusagen eine ganz starke Verantwortung, die da eigentlich den Leuten zugeschrieben wird und Orientierung, die man da immer auch geben kann. Beobachtet ihr das auch? Und ich meine, da sprichst du wahrscheinlich auch mit deinen Unternehmerinnen für deine Magazin-Ausgaben natürlich auch. Ist das ein Thema, was wir uns auch viel stärker bewusst machen müssen?
Ja, und ich glaube auch, dass deswegen Unternehmen immer mehr auch in Haltungsfragen und CEOs gefragt sind. Ja, also wenn ich mir angucke, der Balsen-CEO zum Beispiel hat sich als einer der ersten sehr öffentlich gegen die AfD positioniert. Und hat dafür teils einen Shitstorm kassiert und teils haben ihn Leute gesagt, bist du irre, du wirst Mitarbeitende verlieren, du wirst KundInnen verlieren und so weiter. Und er hat gesagt, ja, aber dann ist das der Preis, den wir zahlen müssen, dafür, dass ich möchte nicht, dass dieses Land völlig untergeht. Und das ist das, wir können ein bisschen das Vakuum, was die Politik manchmal kreiert, weil da eben nicht genügend Aussagen, klare Aussagen kommt und dann sowas wie Merz hat die Brandmauer fast fallen lassen. Also ich würde immer noch sagen, fast fallen lassen, ne? So, aber gewählt habe ich ihn deswegen trotzdem nicht.
Ja.
aber ne, also das finde ich so, da kann das Unternehmertum oder da können Unternehmerinnen und Unternehmer, CEOs, Führungskräfte, wie auch immer, so ein bisschen in das Vakuum der Sicherheitsfindung fast reingehen. Ja, dass man nicht das Gefühl hat, man sitzt alleine da. Ich hatte teilweise manchmal das Gefühl, in Freundeskreisen oder so, wenn irgendein dummer Satz gefallen ist oder irgendwas in Richtung pro AfD gehend, war ich immer die Einzige, die was gesagt hat. Und das ist was, das, ja, wenn man die Leute bei mir im Unternehmen fragen würde, würden die sich wahrscheinlich mich als Kanzlerin auch lieber wünschen als Herrn Merz, ja. Aber also auch nur, bis ich es machen würde wahrscheinlich, weil man versteht immer nicht, also ne, ich habe jetzt viel gegen Herrn Merz gesagt, ich könnte auch ein bisschen was für ihn sagen und das ist der schwerste Job in Deutschland gerade, also schon, glaube ich,
das
immer.
Das Umfeld aber ist auch wahnsinnig komplex.
Wahnsinnig komplex jetzt gerade und der wird uns noch so überraschen mit Fehlern, die ein so intelligenter Mann, der er wirklich ist, die man ihm niemals zumuten würde. Und das sieht man ja jetzt auch schon mit dem Kippel, ne? Der hat sich viele Dinge anders vorgestellt. Selbst er, der in der Politik schon seit langer, langer Zeit ist, beziehungsweise zwischendurch einmal Pause und so, hat sich, glaube ich, ein paar Dinge ganz anders vorgestellt, wo die Lage gerade ist. Und deswegen den Job will, glaube ich, also er wollte den wirklich dringend, aber ich möchte den wirklich nicht haben gerade.
Ja, also das ist anspruchsvoll.
Ja.
Und regieren wird deutlich schwieriger, muss man konstatieren. Umso wichtiger, glaube ich, ja auch immer so die. Das versuchen wir bieten das ja mal an, der Politik ist immer auch die Kompetenz der Wirtschaft zu nutzen, ja, das Know-how zu nutzen, ja, einfach zu fragen, wie wir wollen Folgendes erreichen, wie würdet ihr das machen, was braucht ihr?
Ich glaub, ja, aber das geht in den Parteien nicht, weil da sitzen ja schon Leute, also ich kann jetzt mal als Anekdote erzählen, wie ich zur sozialpolitischen Sprecherin der CDU wurde.
Ja, das ist
also spannend, weil diese ganzen Internas, die werden ja nie erzählt aus Angst, man könnte dann wieder kein Mandat bekommen. Ich will kein Mandat mehr, deswegen kann ich das jetzt erzählen. In der CDU-Fraktion oder in den Fraktionen werden dann irgendwann, wenn die Fraktionen sich konstituiert haben, wenn gewählt wurde, werden dann ja die Pöstchen vergeben. Also wer macht welchen Sprecher, geht in welchen Ausschuss und so weiter. Und da kommt ganz viel, in welchem Wahlkreis, also in welchem Ortsverband oder Kreisverband bist du. Da geht es nie darum, was kannst du eigentlich? Ja, sondern hast du Anspruch auf einen großen, dann dürfen erstmal die großen Kreisverbände sagen, den hätten wir gerne, hier Wirtschaft wollen wir gerne, Innenpolitik, lalalala und so weiter. Und dann dürfen die Kleinen irgendwann, Kleineren was sagen, dann dürfen die ganz Kleinen was sagen und so weiter. Und es geschah, Wirtschaft ist natürlich in der CDU immer der meistbeliebte, also so, ich war eine von 3 Unternehmerinnen, glaube ich. Also wäre ich aus meiner Sicht schon mal eine von den 3 gewesen, die potenziell in Frage hätten kommen können. War aber auch total fein für mich, dass ich das nicht mache. Ich habe am Ende als 26-Jährige den größten Etat meiner Fraktion als Newbie in der Bürgerschaft, 26, aus wohlverdienten Haus, aus mittelständisch gut verdienenden Haushalt kommend, in Wahlkreis Havestehude, Roter Baum, einer der reichsten Stadtteile Hamburgs, wurde ich sozialpolitische Sprecherin, weil diesen Posten einfach niemand wollte. Und ich fand das sau spannend. Ich bin in Obdachlosenunterkünfte gegangen, habe mich mit der Kästen-Mieles-Brücke auseinandergesetzt, mit Frauenhäusern und so weiter. Fand es hochspannend, weil ich mal einen Perspektivwechsel bekommen habe. Und deswegen kann ich immer nur sagen, wer bei Politik noch erwartet, dass da noch Kompetenz besetzt wird, der lebt eher leider vom Prinzip Hoffnung als in der Realität. Und das ist was, deswegen könnt ihr euch anstrengen, wie ihr wollt.
Ja, wir geben die Hoffnung nicht auf.
Genau.
Ja, also
manchmal funktioniert es von außen besser als von innen tatsächlich.
Ach so, das ist ja, ich meine, wir liefern gerne Antworten, zur Not auch ungefragt. Ja,
manchmal muss man das.
Machen, zumindest um Vorschläge zu machen. Ja. Aber danke für den Einblick. Das ist, glaube ich, sicherlich hochspannend. Gleichwohl brauchen wir, feste Überzeugung, viel mehr auch unternehmerisches Engagement in der
Unbedingt.
Politik, ja. Einfach um Pragmatismus reinzugeben und dann zu sagen, ich weiß, das ist auch ein ganz anderes Geschäft, komplett andere Welten, und es ist häufig auch so, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die da reingehen, gefrustet rausgehen, wir sagen, es geht hier gar nicht immer nur um die Sache, ja, also
Absolut.
Surprise, surprise, ja, aber trotzdem, glaube ich, immer wieder wichtig, das trotzdem zu versuchen. Du hast in deinem Magazin vor allem auch eine junge, interessierte, ambitionierte Zielgruppe, ja, die sich auch viel Gedanken um die Zukunft machen. Und
also unsere Durchschnittsleserin ist 42 und wenn das jung ist, dann finde ich das gut, dann also bin ich mit 41 noch richtig jung.
Ich bin 45, insofern ist das für mich total jung. Ja, also trotzdem, welche Themen sind da besonders spannend? Ja, was ist sozusagen klassischerweise, was läuft immer, was ist aktuell besonders relevant? Ne?
Es kommt ein bisschen auf den Kanal an. Also wir haben 5 große Kanäle, die wir bespielen, das Heft, online, den Newsletter, LinkedIn und Instagram.
Mhm.
Und von dem so quasi, das ist so auch die Reihenfolge der Altersgruppen ungefähr. Heft und ist ein, also ja, online ist ein bisschen jünger, Heft ist ein bisschen älter, zum Beispiel Instagram ist relativ viel jünger, LinkedIn und Newsletter liegt so irgendwie in der Mitte. Ne? Deswegen, bei uns geht es weniger darum, was ist das eine Thema, was alle interessieren, sondern welcher Kanal, auf welchem Kanal funktioniert welches Thema gut. Bei Instagram ist zum Beispiel alles rund um Overthinking. Ja, also Mental Health, Overthinking, also eigentlich Selbstentwicklung, Weiterentwicklung von, also Ich-Entwicklung, wie auch immer man das nennen will, sag ich mal, das ist da so das größte Thema. Bei LinkedIn sind es eher wirkliche klassische Business-Themen, also je mehr How-To drin ist, How-To, Steuerberatung, whatever, ja, so, desto besser funktioniert das auf LinkedIn. Das ist im Newsletter ein bisschen ähnlich. Tatsächlich, LinkedIn und Newsletter ist relativ ähnlich. Online funktionieren alle Karrierethemen wahnsinnig gut.
Mhm.
Und im Heft, wir haben ja immer einen Schwerpunkt pro Heft. Und das ist immer für das, da machen wir manchmal Schwerpunkte, die wir online oder im Newsletter niemals machen würden. Jetzt zum Beispiel das Thema Zukunftschancen, das ist ein relativ, also das Thema auf dem Cover mit Mira Meckel ist KI, aber das Dossier dreht sich vor allen Dingen darum, wo steht eigentlich gerade der deutsche Standort, wie geht's dem, wer ist eigentlich noch made in Germany, wer hat noch eine Chance und so weiter. Und beleuchten das ganze Thema auch mal schön positiv, im Sinne von, ich finde, das fehlt uns gerade, wir haben so viel Negatives und Horrornachrichten um einen rum und so, dass man manchmal auch einfach wissen will, wo stehen wir eigentlich gut da. Und deswegen machen wir beim Heft immer so wirklich große Geschichten, die tief gehen, die viele Informationen bieten, die online nicht laufen würden, was wir uns aber beim Heft gut leisten können, weil es im Heft als Gesamtkonstrukt funktioniert. auch Headlines zum Beispiel sind komplett. Also wenn wir eine Geschichte haben, haben wir wahrscheinlich 3 oder 4 verschiedene Headlines auf den unterschiedlichen Kanälen, weil das jedes Mal ein bisschen anders verpackt werden muss, damit es gelesen wird.
Okay, ja, spannend. Ja. Also ich glaube, das an Nutzen bin ich auch mal interessiert. Du sagst, KI ist natürlich ein Thema, was in aller Munde ist.
Ja. Ja.
Und also auch da eigentlich geschichtsunspezifisch alle interessiert. Trotzdem ist aber wichtig, aber ich glaube, das da zu spielen und was du sagst, Zukunftschancen, das ist, glaube ich, ein zentrales Ding. Wir müssen jetzt auch mal gucken. Wir kriegen das ja auch mit. Die Stimmung in der Hamburger Wirtschaft ist in der Konjunkturumfrage auch immer schlecht. Und wir gucken. Gleichwohl sind die Zukunftschancen sind da. Wir müssen das ergreifen und müssen uns auch unterhaken und sagen, Leute, es gibt auch Sachen, wo die Züge abgefahren sind. Aber wir versuchen auch so ein Thema wie Klimawandel, Klimaschutz eben auch als Chance zu sehen mit Innovation, mit neuen Technologien. Hat Hamburg grandiose Chancen, das zu erarbeiten. Und insofern muss man versuchen, erst das Glas halb voll zu definieren.
Anstatt, ja, und die Dinge halt gut zu benennen, die sich verändern müssen. Ne? Also auf Hamburg-Ebene, wie gesagt, weiß ich gar nicht, viele Dinge sind Bundesebene, wo ich gerne eine Veränderung hätte. Ob das Ehegattensplitting ist, was endlich mal abgeschafft gehört, oder ob das irgendwie, es gibt sehr, 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 sehr viele Themen, glaube ich, die in Paragraph 218 brauchen wir nicht drüber reden und so, ne? Da sind ganz viele Dinge, die man verändern könnte, aber es gibt eben nicht diesen einen Hebel. Das ist immer so, man wünschte sich ja so, dass die Politik so diesen einen Hebel hätte. Und wenn sie den betätigt, dann wird alles gut.
Ja.
Aber das hat ja immer irgendeinen Effekt auf irgendeinen anderen Bereich.
Wir haben das Bild beim Bürokratieabbau. Ja, das ist immer die Frage, was müssen wir machen, dass das geht? Das ist nicht die eine Fessel, sondern es sind diese, wie bei Gulliver, bei dem Riesen, die Lilliputaner fesseln ihn mit ganz vielen Bindfäden.
Das gesamte Beamtenwesen müsste umgebaut werden.
Genau das Ding, ne?
Ja, das müsste, halb Deutschland müsste, also der Staat ist der größte Arbeitgeber Deutschlands.
Ja.
Und da müsste fast alles verändert werden. Das geht gar nicht. Und deswegen Bürokratie, aber ich wäre auch dafür, dass man eine GmbH per Klick im Idealfall irgendwie öffnen kann. Aber ich fürchte, naja gut, so einen einfachen Prozess wird es vielleicht immer geben, aber es wird also noch ein bisschen Bürokratie bleiben.
Wir arbeiten dran,
das ist gut.
Das bei uns auch hinkriegt. Das ist in der Tat ein großer Punkt. Wir haben Vollbeschäftigung, aber wir sehen schon Anwachs im öffentlichen Sektor und Verluste in der Industrie zum Beispiel in Arbeitsplätzen. Da müssen wir schon mit rangehen. Aber wir wollen eben Mut machen und eben auch ein bisschen gucken. Deswegen wollen wir auch mal, der Podcast heißt ja 2040. Mhm. Ja, und vielleicht wieder auf dem Weg zu unserer 2040-Frage natürlich nochmal eine persönliche Frage stellen. Du hast gesagt, du bist immer so in 10-Jahres-Zyklen unterwegs. Ja. Ne? Jetzt hast du 2020 Strive gegründet, 5 Jahre sind um. Ne? Was haben wir denn im Jahr 2030 von dir zu erwarten?
Ah, naja, gut, die Level war fairerweise, also die Personalberatung war fairerweise 13 Jahre, von daher, vielleicht habe ich auch mal mehr als ein kleines bisschen mehr als, genau, als 10 Jahre. Nein, ich habe immer gesagt, ich glaube, dass das ist angelegt so, weil es auch nur mit Business Angel ist. Ich kann das theoretisch bis zur Rente machen, wenn es gut läuft. Ich müsste auch nicht verkaufen oder so. Ich habe eben keinen VC im Nacken, der mir sagt, die und die Rendite müssen wir da rausziehen, ne? So, ich könnte meine Gesellschafterin und Gesellschafter auscashen und dann wären die auch alles fein, ne? Also, die haben wirklich aus Purpose unterstützt mit Geld und nicht, weil sie gesagt haben, das ist der nächste große Scale-Up-Case. Ne? Ich glaube, dass ich 2030, weiß ich, also da werden wir Strive, denke ich, noch machen. Ich glaube, nach 10 Jahren werde ich das, also zum 10-Jährigen würde ich selber aufs Cover gehen. Also von daher, wer weiß. Dann könnte es sein, dass ich gerade auf dem Cover bin in 10 Jahren.
Okay.
Jemand hat mir gerade letztens gesagt, dass ich das jetzt schon mal machen sollte zum 5-Jährigen. Ich finde es noch zu früh irgendwie und das sollte sehr bewusst keine Katharina-Wolf-Show werden. Ich hatte meine 15 Minuten Berühmtheit in meinem Leben oder Aufmerksamkeit in meinem Leben. Das ist total okay, wenn dann nicht mehr ganz, wenn jetzt das Licht auf andere Frauen scheint. Aber 2040 zum Beispiel, glaube ich, da kann ich dir jetzt schon sagen, also in 20 Jahren werde ich auf gar keinen Fall mehr Fulltime arbeiten. Also ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich die nächsten 10 Jahre, also bis 50, gebe ich, glaube ich, noch so richtig Gas. Und ich glaube, dann mag ich nur noch Dinge machen, wo mir völlig egal ist, ob es Geld bringt, mir völlig egal ist, ob das Reputation oder irgendwas, und nur noch Dinge, die Spaß machen.
Ja, womit wir wieder beim potenziellen ehrenamtlichen Engagement und
Handelskammer werden. Ja, gerne in 10 Jahren nochmal.
Da gucken wir mal ran. Aber da geht es eben auch immer um die Frage, wie stellen wir den Standort zukunftsfähig auf?
Ja.
So, und das ist unsere Strategie, Hamburg 2040.
Ja.
Wie wollen wir künftig leben und wovon? Als Wirtschaftsorganisation natürlich die entscheidende Frage. Und das treibt uns um, aber auch unsere Hörerinnen. Wir haben mal gefragt, auch hier online. Und da wurde dann eigentlich die spannende Frage gestellt, die ich jetzt gerne einfach vorlese. Ja, die geht nämlich Katharina, wenn du Hamburg 2040 mitgestalten könntest, was würdest du heute anstoßen, damit es 2040 richtig gut ist.
Oh Gott, alles rund um Verkehrspolitik. Das muss man ja heute anstoßen, damit in 5 Jahren überhaupt irgendetwas passiert. Ja? Also ich würde versuchen, dass wir die Stadt jetzt mal so hinkriegen, dass in 10 Jahren weniger Baustellen sind. Ja? Dass man nicht irgendwie immer an jeder, das ist so wie gefühlte Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme eher, als dass das so.
Hast du eine Idee, wie?
Ich glaube, man muss an die Materialien ran, weil der Belag und so weiter, ich weiß nicht, bin ich überhaupt keine Expertin drin, keine Ahnung, was es da alles gibt, ja, ob es da schon bessere Materialien gibt, aber es kann doch nicht wahr sein, dass nach 2 Jahren schon irgendwie der Asphalt wieder aufplatzt, irgendwie, wenn es mit, also irgendwie macht das, deswegen sage ich, fühlt sich eher an wie eine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme. Ich glaube immer noch, dass das Thema Kinderbetreuung eins ist, was besser gemanagt werden muss, gar nicht immer, also ja, man kann sein Kind in die Kita geben und so weiter, sondern eher im Sinne von, dass auch die Kitas mehr nicht in die Werbung gehen müssten, aber noch mehr, viele Frauen arbeiten in Teilzeit, weil sie selber sonst ein schlechtes Gewissen hätten. Und ich glaube, wir müssen da eher gesellschaftlich ran, das ist keine politische Aufgabe. Ich finde ehrlicherweise, ganz viele schimpfen immer, klar kann die Politik, könnte noch ganz vieles viel besser machen und toll und überhaupt, ne, so, aber ich finde, die Politik macht schon eine ganze Menge auch richtig in diesen schwierigen Zeiten und vieles geht auch aus der Gesellschaft. Das ist immer leicht, auf andere zu zeigen, ihr müsst das regeln. Vieles, finde ich, geht auch aus der Gesellschaft heraus und dieses, also das Ehegattensplitting, wie gesagt, wenn wir das in Hamburg abschaffen könnten, ich glaube, es ist leider ein Bundesgesetz, deswegen geht es nicht. Aber
kann
man Initiativen starten, ganz genau. Also ich glaube, da mehr in Richtung, wie kriegen wir es noch besser, dass die Familien es noch einfach. Also ich habe keine Kinder, deswegen kann ich diese Karriere auch so machen. Ich glaube immer noch, dass dieser Satz, you can have it all, glaube ich nicht. Ich glaube, man kann nicht alles haben, weder als Frau noch als Mann. Also nicht die krasseste Karriere und noch das absolut erfüllteste Familienleben mit ganz viel Zeit. Und es geht einfach, kann irgendwas, ja nicht gehen.
Oder Freunde oder sonst
irgendwo,
was.
Genau, du irgendwo, genau. Irgendwo wird man Prioritäten setzen müssen. Und ich, deswegen glaube ich, ist das immer noch da, immer wieder zu gucken, wie kann das noch besser werden in der Vereinbarkeit? Wo kann man gegebenenfalls, ich bin in meiner CDU-Zeit ganz schwere Quotengegnerin gewesen. Und es ist so schlimm, dass man irgendwann Karin Prien, bald ja vielleicht Bundesministerin, wir wissen es nicht, aktuell noch Ministerin in Schleswig-Holstein, hat zu mir irgendwann mal gesagt, als ich mit 26 in der Bürgerschaft saß, die sehr Quotenbefürworterin war, das wirst du in meinem Alter auch so sehen. Und ich habe sie Lügen gestraft. Und liebe Karin, wenn du das hörst, ich kann nur sagen, du hattest recht. Ja, es kam sogar schon ein bisschen früher, weil irgendwann so diese Frustration einsetzt. Ohne dem tut sich halt nichts von alleine, weil es verzichtet. Wir schreiben gerade an der Geschichte, neue Männer braucht das Land. Weil welcher Mann verzichtet denn freiwillig auf einen Posten irgendwo? Mhm. Noch nicht mal im Ehrenamt im Zweifelsfalle. Mhm. Ja? Und deswegen, also in Teilen, ich habe mich mal so reinversetzt, hätte ich damals irgendwie oder würde ich jetzt heute irgendwie einer Jüngeren den Vortritt geben und so weiter. In manchen Punkten auch nicht. Ja, und ich glaube, da braucht es dann die Regelung aus der Politik, weil wir die Psychologie da manchmal eher überlisten müssen. Ja, weil man sieht dann auf einmal, huch, die Welt geht ja gar nicht unter, wenn 25% oder 20% Frauen in DAX-Vorständen sitzen. Ja?
Im Gegenteil, so. Ja.
Und genau, ganz im Gegenteil. Oder wenn die Merkel ist auch noch nicht pleite gegangen, seit Berlingericho oder angefangen hat als CEO. Ja, so. Und deswegen braucht es manchmal, glaube ich, einfach diese ich würde fast sagen, Fesseln.
Mhm.
Ich wünsche mir nur, dass es irgendwann dann so auch umkippt, dass wir dann die Ergebnisse so sehen, dass wir das alles nicht mehr bräuchten irgendwann, dass wir keine Quote mehr für noch dies und das und jenes bräuchten. Aber ja, also so ein bisschen Rahmenbedingungen da zu schaffen, das wird, glaube ich, noch nötig sein.
Sollten wir heute tun, damit es nicht besser ist. Und wir werden auf jeden Fall Karin Prien diesen Podcast zukommen lassen. Ja, und bitten um nochmal eine Einschätzung dazu.
War sie auch schon im Podcast? Ganz toller Gast.
Vielleicht laden wir sie mal ein. Ja, also in welcher Funktion auch immer. Wäre, glaube ich, eine spannende Sache. Insofern, so wünsche ich einen tollen Dank für den Vorschlag. Ja, genauso haben wir gleich das Follow-up dann vereinbart.
Cool.
Und werden wir aufgreifen den Ball. Ja. Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts. Tolles Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Insofern, also wirklich ganz herzlichen Dank dafür. Toi, toi, toi. Ja, und wir sind gespannt, was wir noch von dir hören, spätestens dann in 2030 oder 2040, was noch kommt. Und viel Erfolg. Ja.
Dankeschön. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, das war unsere heutige Folge zum Thema New Work und Leadership mit Fokus Female Leadership. Vielen Dank an Katharina Wolf für die spannenden Einblicke und vor allem vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt es doch bitte gerne weiter, abonniert unseren Kanal und lasst doch am besten auch gleich noch eine Bewertung da. Natürlich könnt ihr mich auch persönlich erreichen über meine Social-Media-Kanäle. Schickt mir doch gerne eure Fragen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal mit dabei seid wieder. Dann sprechen wir über Nachhaltigkeit und Krisenmanagement, gerade im internationalen Kontext. Spannendes Thema mit Stefan Schnabel, dem CEO der Helm AG. Wirklich spannendes Hamburger Unternehmen, was in Zeichen der geopolitischen Unsicherheit sicherlich viel zu berichten hat.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.